2016, müsste es Dezember ungefähr gewesen sein. Da war ich mit ein paar Freunden, unter anderem meiner besten Freundin, auf einem, ich glaube, es war ein Beginnerkonzert damals. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich war ganz viel reisen und viel unterwegs und viel im Außen auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, ich glaube, ich fliege Anfang des Jahres im Frühling nach Nepal, ich besteige 5000er und gehe dann 3 Monate in Ashram und setze mich einfach mit mir hin. Und meine beste Freundin dann so, Raffi, ich komm mit.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Interview-Podcasts In der Komfortzone wächst kein Gras. Ich bin Dani Heiß, Moderatorin und Yoga-Lehrerin aus München. Und in diesem Podcast lernt ihr tolle, inspirierende Persönlichkeiten kennen, die irgendwann in ihrem Leben freiwillig oder auch unfreiwillig die Komfortzone verlassen haben und dadurch ihren Träumen und Herzenswünschen ein Stückchen näher gekommen sind. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich war jetzt aus persönlichen Gründen ein paar Monate hier ein bisschen untergetaucht, bin jetzt aber wieder zurück mit vielen tollen Geschichten und Interviewgästen im Gepäck und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und mich auf meiner Reise begleitet. Aber jetzt zu meiner allerersten Interviewpartnerin nach der großen Pause. Sie ist Unternehmerin und Ausbilderin, heißt Raffaela Sonner und aktuell dreht sich bei ihr alles um Klang. Sie gibt Ausbildungen in Klangtherapie, arbeitet selbst damit und verkauft außerdem hochwertige Klanginstrumente, die, wie ich finde, was ich hier schon gesehen habe, nicht nur gut klingen, sondern auch wirklich ziemlich cool aussehen. Für mich ist Raffaela eine Frau mit einer ganz wundervollen und besonderen Energie. Ich habe sie bei einer Yoga- und Sound-Bath-Session, heißt es, glaube ich, kennengelernt und ich war sofort fasziniert. So fasziniert, dass ich jetzt tatsächlich auch am kommenden Wochenende sogar eine Klangtherapie Ausbildung bei ihr machen werde, aber mehr dazu später. Jetzt erstmal, liebe Raffaela, so schön, dass du da bist und dass du nach der langen Pause mein erster Gast bist.
Hallo Dani, ich freue mich unglaublich. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Ich möchte euch gerne mal beschreiben, wo wir gerade sind. Wir sitzen bei Raffaela im Wohnzimmer, im Erdgeschoss mit einem schönen Garten. Ich habe hier schon leckeren Kaffee bekommen, Karottenkuchen. Hier stehen schöne Pflanzeninstrumente. Also es ist ein richtiger Wohlfühlort. Ich habe gerade schon gesagt, Raffaela, darf ich hier mein neues Podcaststudio einrichten? Das wäre ganz cool.
Herzlich willkommen.
Ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Aber ich habe dich ja gebeten, mir per E-Mail ein bisschen was über dich zu erzählen, deine wichtigsten Stationen zusammenzufassen in deinem Leben. Und du hast geschrieben, das fand ich sehr schön am Ende, ich gehöre zu den Menschen, die sich jung sehr durchs Leben und das System kämpfen mussten und es dir genau deshalb wahrscheinlich oft leichter fällt, mit Herausforderungen umzugehen. Wir wollen dich besser kennenlernen und genau darüber mit dir sprechen. Liebe Raffaela, sag uns, wer du bist.
Du hast ja gerade schon beschrieben, wo wir gerade sitzen. Genau, ich wohne seit Anfang des Jahres jetzt hier in Solln und aktuell mache ich die Ausbildungen in der Klangtherapie. Da gibt es aktuell 3 verschiedene Ausbildungsmodule, die man bei mir buchen kann, besuchen kann. Des Weiteren habe ich meinen Instrumentenverkauf, den hast du auch schon kurz angesprochen. Eigentlich auch schon seit 3 Jahren. Letztes Jahr habe ich dann so mein eigenes Brand draus entwickelt, Sonner Sound, und das darf ich jetzt auch selber produzieren. Marketing ist nicht so meine Stärke, deswegen haben das, glaube ich, viele Leute nicht so mitbekommen, aber es nimmt jetzt gerade so ein bisschen mehr Fahrt auf und ich spreche gerade ein bisschen mehr drüber. Also die Instrumente ist noch ein großer Teil meiner Arbeit und was ich gerade mache, neben den Ausbildungen. Und ja, bald wird es hier auch noch ein schönes Studio mit Showroom geben, wo man mich dann auch besuchen kann, wo die Ausbildungen stattfinden werden.
Jetzt wissen wir, was du aktuell machst. Also wie gesagt, Klangtherapie steht am Wochenende an. Ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Aber du hast einen sehr spannenden, außergewöhnlichen Weg hinter dir mit ganz verschiedenen, vielen Stationen. Jetzt gehen wir vielleicht mal zur Schule zurück, ganz zum Start, weil du mir auch erzählt hast und auch geschrieben hast, du hast schon ganz früh gespürt, dass du anders tickst und das Schulsystem, das Klassische, nicht so dein Ding war.
Also eigentlich ging das bei mir schon früh los mit der Hauptschule. Also da habe ich natürlich noch zu Hause gewohnt. Ja, da habe ich schon gemerkt, irgendwie, dass ich nicht so richtig mitkomme. Damals, also man ist einfach zu jung, um das zu reflektieren oder zu verstehen. Du bist halt einfach wie jeder andere. Du kommst in die Schule und wirst dort bewertet und dann findet man so raus, kannst du so lernen oder kannst du so nicht lernen? Ist das System was für dich oder nicht? und habe da dann eigentlich recht schnell gemerkt, dass das System nichts für mich ist. Hatte, ja, bin noch ein bisschen in einer schwereren Klasse gelandet, die mich dann auch recht lang begleitet hat. Wir hatten damals schon recht viel Probleme mit Mobbing und das Ganze hat sich dann auch auf die Lehrer unglaublich ausgewirkt. Den Lehrern ging es teilweise nicht gut, bis hin zu Burnout, und das Ganze hat sich natürlich auch auf das ganze Verhalten und das Lernverhalten in der Klasse, ja, oder hat es wieder gespiegelt. Und ja, demnach war man viel mit anderen Sachen auch beschäftigt, so im Schulalltag, musste sich so ein bisschen durchkämpfen. Also ich weiß so Geschichten von, ich habe einen Bruder, der ist 3 Jahre älter wie ich, der teilweise wirklich gucken musste, dass ich heil nach Hause komme, die 2 Kilometer.
Wow.
Also es ging nicht nur mir so, ich hatte das Glück, dass ich einen großen Bruder hatte, sondern auch allen anderen, weil man vom Fahrrad geschlagen wurde oder auch auf dem Heimweg haben sie teilweise die Leute dann verkloppt, und also so richtig, richtig übel. Und unabhängig davon habe ich aber auch gemerkt einfach, dass mir das System unglaublich schwer fällt, weil es halt diesen einen Weg gab zu lernen. Das war oft auswendig lernen. Und ich habe halt gemerkt, das bin ich einfach nicht, das kann ich nicht. Und ich weiß, mein Vater ist so viele Stunden mit mir dran gesessen, hat versucht, mit Händen und Füßen Brücken zu bauen und mir Dinge zu erklären auf einem anderen Weg, was oft dann auch gut funktioniert hat. Aber durch die Bewertung ist dann auch einfach so ein, ja, Prüfungsangst mit dazugekommen, warum ich einfach dann in den Situationen oft Blackouts hatte, da nicht funktionieren konnte. Und ja, der Selbstwert sinkt einfach unglaublich, also so das Selbstbewusstsein. Man denkt dann auch, gut, da ist halt auch gar nicht viel Möglichkeit jetzt da, für dass da was Besseres dabei rauskommen konnte. Und ich hatte recht früh, glaube mit 10 ungefähr, hatte ich eine OP und habe damals meine Mandeln rausbekommen. Und da war ich in der Klinik und da hatte ich damals so einen Koala-Bär mit dabei und die Krankenschwestern hatten den total süß angezogen mit so Maske und Haube und alles. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Moment, wo für mich klar war, dass ich Krankenschwester werden wollte.
Oh, so früh schon?
Ja, 10. Also richtig, richtig früh. Ich fand das einfach total, die Krankenschwestern, die waren so lieb und das war so ein Wow-Moment, die mich total fasziniert. Und zu der Zeit war es allerdings aber noch so, dass du die mittlere Reife oder Gymnasium teilweise sogar haben musstest, um die Ausbildung zu machen. Ja, genau. Und du musstest mindestens 18 Jahre sein, um in die Ausbildung zu gehen.
Okay, mit 10 ein bisschen zu früh gewesen, Raffaella.
Absolut, absolut. Aber halt dann auch vor allem der Punkt gewesen, okay, also nur mit der Hauptschule würde ich das halt nicht schaffen, dahin zu kommen.
Kurze Frage noch zu deiner Zeit in der Hauptschule. Gab es in der Zeit auch etwas, was dir Halt gegeben hat, wo du gemerkt hast, hey, das ist auf jeden Fall was, was dir hilft, jetzt da mal das alles so ein bisschen durchzustehen? War ja wirklich nicht einfach.
Absolut, meine Familie.
Also der auch Papa, die Mama.
Papa, Mama, Bruder, auch bis heute noch. Also da war sehr wenig Bewertung. Also ich glaube, sie haben schon das Problem auch gesehen und da gab es auch Gespräche und sie haben natürlich auch versucht, das zu fördern und mir versucht, irgendwie die Dinge beizubringen. Sie haben aber auch die Probleme einfach in der Schule gesehen und es war aber immer in der Familie Akzeptanz für so, wie ich bin. Und also es gab nie unglaublich Ärger. Also natürlich waren sie nicht irgendwie erfreut, wenn ich eine 4 oder 5 mal nach Hause gebracht habe, aber es war trotzdem immer alles sehr harmonisch und liebevoll.
Aber es gab nie die Idee, dich auf eine andere Schule zu packen?
Es war damals noch nicht so. Also wir hatten in der Nähe eine Montessori-Schule, aber also wir haben mit später nochmal drüber gesprochen, aber das war damals zu der Zeit einfach noch nicht so, es war noch sehr umstritten. Und es gab noch nichts, also ich glaube, ist man heute offener dafür.
Glaube ich auch.
Also mein Vater sagt rückblickend auch, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, mich dort hinzustecken in die Schule, aber okay. Das war damals einfach für sie noch ein bisschen sehr unbekanntes Terrain.
Ja.
Genau.
Die Hauptschule hast du dann aber abgeschlossen?
Genau, ich habe auch mein Quali gemacht und ein Kreuzzeichen, als ich raus war. Genau, und damals, genau, ich war dann nach wie vor zu jung eben, mit 15 bin ich ja dann aus der Schule raus, genau, Quali gemacht und war dann trotzdem noch zu jung und habe dann damals bei Klava, also ich hatte schon immer ein sehr empathisches und soziales Wesen. Es war klar, dass ich auch in den Bereich gehen werde und habe dann damals eine Kinderpflegeausbildung gemacht, die 2 Jahre nur geht, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken und habe damit dann auch meine mittlere Reife nachholen können.
Ah, aber damals, also bis dahin war immer noch klar, du möchtest Krankenschwester werden. Also es war nicht so ein Kinderwunschberuf wie ich möchte Kindergärtnerin, ich möchte Tierarzt werden, sondern es war wirklich ernst bis…
Ja. Ja, cool. Ja. Mhm. Also es gab immer die Alternative, sollte ich doch irgendwie versehentlich irgendwann ein Abi machen und studieren, dann wäre es Psychologie gewesen. Im Nachhinein bin ich, glaube ich, ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, als ich dann später mit vielen Psychologen zusammengearbeitet habe. Glaube ich, nach wie vor sehr spannend, aber doch nicht mehr so der Traum, wenn man das mal so richtig verstanden hat, was man danach macht. Und genau, aber das war definitiv Krankenschwester, ja.
Wie war das dann für dich? Ging das dann besser so als in der Hauptschule?
Ja, kam so ein bisschen auf die Lehrer drauf an. Also so diese praktischen Sachen, die sind mir super von der Hand gegangen, auch im Kindergarten mit den Kindern. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und bei Lehrern, wo es ein reines Auswendiglernen gewesen ist, das war nach wie vor einfach schwer. Mhm. Also ist mir schwer gefallen. Aber es hat irgendwie funktioniert. Die 2 Jahre sind durchgegangen und ich bin auch jetzt im Nachhinein durch die Arbeit, die ich jetzt mache mit den Klängen auch, bin ich unglaublich froh, dass ich da zurückgreifen kann und dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil Kinder ja jetzt auch wieder ein Thema werden mit der Arbeit mit den Klängen und bin da total dankbar für die 2 Jahre Erfahrung.
Wie ging es dann weiter?
Dann war ich immer noch zu jung und dann hatte ich ja immer noch kein Abi und der Direktor von der Krankenpflegeausbildung damals hat den großen Wert darauf gelegt, dass die Leute ein Abi haben. Und was kompletter Schwachsinn einfach ist, weil auch klar war, dass die Leute, die mit einem Abi Krankenpflege lernen, die haben einfach ihren Numerus Clausus nicht, um Medizin zu studieren und sammeln ein bisschen Zeit. Also die sind halt nach 1-2 Jahren weg gewesen und haben die Ausbildung nicht gemacht. Und damals waren Krankenpflege sehr gefragt. Also damals, wir sprechen von 2005, 2006. Mhm. Also die Kurse man musste sich bewerben, man ist nicht einfach reingekommen. Das ist anders wie heute. Und es war schade, weil die Leute eben Plätze reserviert haben, die dann weg waren. Genau, und der Pflegedirektor war aber auch, so wie meine Lehrer vorher, sehr wertend und hat da sehr viel Wert drauf gelegt. Und deswegen hat er gesagt, nee, ich kann dich nicht nehmen, du hast halt kein Abi. Zudem bist du immer noch ein bisschen zu jung. Wir können es so machen, du machst ein Praktikum für ein halbes Jahr in der Klinik und dann je nachdem, wie da die Rückmeldung ist, nehme ich dich oder nehme ich dich nicht. Und dann habe ich ein halbes Jahr noch ein Praktikum gemacht, auf einer chirurgischen Station im Kreiskrankenhaus Günzburg, da wo ich auch ursprünglich herkomme. Habe da natürlich Praxis, was mir schon immer gelegen hat, mit Menschen bin ich immer gut klargekommen, habe super Rückmeldungen bekommen. Der Pflegedirektor hat sich unglaublich für mich eingesetzt, hat gemeint, du musst sie einfach nehmen, sie ist eine tolle Krankenschwester. Und dann bin ich endlich in meinem Ziel näher gekommen.
Aber wie schade eigentlich, oder? Dann ist da ein Mensch, der alles mitbringt, die Empathie, das Verständnis dafür, den Herzenswunsch. Und dann hindert ein Schulabschluss dann denjenigen Menschen, seinen Traum zu leben. Würdest du sagen, dass wir da heute weiter sind, Jahre später?
Also ich krieg's jetzt nicht mehr so mit, aber das, was ich von Freunden mit Kindern mitbekomme, glaube ich, hat sich leider da nicht viel verändert und weiterentwickelt. Also klar, ich meine jetzt gerade, was die Krankenpflege angeht, natürlich notgedrungen, weil einfach weniger Leute, dadurch, dass sich das System so negativ verändert hat, wollen einfach weniger Leute in den Bereich. Deswegen kannst du mittlerweile viel früher, jünger mit Hauptschule auch reingehen. Und ich finde, das ist auch in Ordnung so, weil die Wahl für so einen Beruf, bringst du auch was anderes mit. Also da geht es ja nicht nur um, ich bin gut in Mathe, sondern geht es um Empathie, um beobachten können, fühlig sein. Und in den Rest wächst man meines Erachtens, also es gehört auch Wissen mit dazu, aber in vieles wächst du einfach durch die Erfahrung rein, die du in den Jahren auch machst, Praxiserfahrung, Situationen erleben. Aber ich glaube, es hat sich vieles einfach noch nicht verändert.
Dann nehmen wir uns ein bisschen mit auf die Reise als Krankenschwester. Wie kam es dann letztendlich dazu? Welche Stationen bist du dann durchlaufen?
Genau, die Ausbildung geht 3 Jahre. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich gleich nochmal auf die Station durfte, auf der ich auch das Praktikum gemacht habe. Mit denen habe ich mich total gut verstanden. Das war eine unfallchirurgische Station im Kreiskrankenhaus. Und genau, habe dann die verschiedensten Bereiche bin ich durchlaufen. Also internistisch, man schaut sich die Notaufnahme an, man geht mal in OP mit. Ich weiß nicht, inwieweit sich das heute verändert hat, ob man noch so viele Bereiche mitnimmt oder nicht. Günzburg hat eine große Psychiatrie, auch in dem Bereich war ich und habe mir das angeguckt. Und ich hatte dann so ein bisschen Glück und das hat dann auch meinen zukünftigen Weg das sehr geprägt. Ich hatte 2 Einsätze auf Intensivstationen, einmal auf der Neurologie und neurochirurgischen Intensivstation. Mhm. Da ist Günzburg auch sehr bekannt dafür, weil das 2 separate Kliniken im Bezirkskrankenhaus sind. Und das waren meine letzten 2 Einsätze und die haben mir so gut gefallen. Das hat mich so fasziniert, die Arbeit auf Intensivstation, dass ich gesagt habe, ich möchte danach auch unbedingt dort weiterarbeiten.
Warum? Was hat dich so fasziniert?
Tatsächlich die Komplexität, die Technik, mit der man zusammenarbeitet. Vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, das habe ich damals noch nicht so bewusst wahrgenommen, vielleicht aber auch, dass das viele Patienten im Koma sind und dadurch der Austausch weniger stattfindet. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch erstmal an, wenn man das von außen hört, aber auch in den Jahren danach habe ich gemerkt, dass ich froh bin. Also ich bin ein unglaublich empathischer, fühliger Mensch und ich musste lernen, mich abzugrenzen. Kann das mittlerweile auch sehr gut, aber konnte das lange nicht so gut. Und dadurch, dass da keine Gesprächsbasis da war, also Menschen mir auch nicht von ihrem Leid erzählen konnten und sie auch ihr Leid nicht ausdrücken konnten, war für mich vielleicht auch so ein bisschen eine Abgrenzung mit da. Ich konnte trotzdem für die Menschen da sein, aber es ist ja das, was ich jetzt mittlerweile eigentlich auch mache, also es ist eigentlich eine nonverbale Kommunikation. Du bist für Menschen da durch Berührung, durch einfach Dasein, sie beobachten, schauen, was sie brauchen, ohne in den verbalen Austausch zu gehen. Also es ist eigentlich, dadurch ist meine Arbeit ja heute auch geprägt.
Also ich würde sagen, erstmal meinen höchsten Respekt, auch meine Mama, jetzt holt es mich wieder ein, war ja dann, bevor sie gestorben ist, also wer es nicht mitbekommen hat, meine Mama ist letztes Jahr gestorben an Krebs leider und man konnte sie auch nicht mal nach Hause holen. Sie war zu instabil von heute auf morgen, um sie überhaupt aus dem Krankenhaus rauszuholen. Und sie hätte teilweise auch auf die Intensivstation gehört, ging aber nicht, weil gesagt wurde, wir haben das Personal nicht, um sie da zu betreuen. Also ist es egal, ob sie oben ist oder unten ist. Mich hat es überhaupt jeden Tag so viel Kraft gekostet, meine Mama so zu sehen. Natürlich ist es meine Mutter und man hat natürlich nicht diese Bindung zu den Patienten. Aber für mich hast du da ja allein schon täglich deine Komfortzone verlassen, wenn du mit Menschen, die eventuell im Sterben liegen, im Koma liegen, arbeitest, die betreust, ist es ja eine immense Verantwortung, oder wie siehst du das?
Absolut. Also ich, genau, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ich habe ja auch vor ungefähr 7 Jahren meine Mama verloren und trotz der ganzen beruflichen Erfahrung, die ich bis dahin auch schon hatte, privat jemanden zu kennen und zu verlieren und in der Situation zu sein, ist immer noch mal was ganz anderes, wie wenn du beruflich in diesem Setting bist. Also das musst du auch lernen, dich da abgrenzen zu können und das ist immer ganz wichtig, also beruflich da drin zu sein und privat ist einfach nochmal ein anderes Paar Schuhe, wie man so schön sagt. Ja. Und das ist auch gut so und das ist auch in Ordnung, so in so einer Situation auch einfach nur Mensch zu sein. In der Arbeit auf der Intensivstation musste man natürlich schon lernen, sich so ein bisschen abgrenzen zu können. Das funktioniert mit der Zeit ganz gut, aber es gibt immer wieder Situationen, die schon sehr herausfordernd sind. Es gibt Momente, Menschen, die dich einfach unglaublich berühren. Da kannst du nicht einfach nur dich distanzieren. Also es gab auch Situationen, wo ich auch mitgeweint habe, die mich unglaublich belastet haben, die ich Tage mit nach Hause genommen habe, auch die also gedanklich, emotional mit nach Hause genommen habe. Also man wächst damit, man wird auch stabiler, man wird auch stärker, aber die Situationen gibt es einfach immer wieder. Und trotzdem ist es aber total interessant, einfach dieses individuelle, die Menschen, die man begegnet, auch die schönen Momente. Also wir hatten so viele Situationen auch, wo wir dachten,
Wird nichts mehr, genau.
Und dann am Schluss irgendwie kommen die Menschen einen irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie, kommen sie einen besuchen oder schreiben einen Brief, dass sie wieder voll im Leben sind. Also die Momente gibt es ja auch. Und man erlebt unglaublich viel. Und ich bin aber sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, mich hat das schon zu der Person auch so ein bisschen gemacht, die ich heute bin und kann auch die Erfahrung unglaublich in meine jetzige Arbeit auch mit reinfließen lassen und hat mich sehr stabil werden lassen.
Natürlich, man weiß es, aber wenn man selber drinsteckt, merkt man erst, wie wichtig die ganze Pflege ist, wenn ein geliebter Mensch ausgeliefert ist und man nicht Tag und Nacht am Bett sitzen kann, sondern man muss den Menschen vertrauen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln und das Beste für meine Mama oder für den Patienten möchten und tun und auch aufbringen können. Würdest du auch sagen, dass auch viel schief gegangen oder hast du eher positive Erinnerungen daran? Ja, heutzutage ist es ja in aller Munde seit Corona, Pflegesituation, Horror, Gelder, nichts ist da. Vielleicht eine kurze Einschätzung nur.
Wie gesagt, ich habe 2006 angefangen, das war einfach, ich bin jetzt seit, vielleicht als Information noch vorab schon mal, ich bin seit fast 3 Jahren komplett jetzt raus aus der Pflege. Deswegen die letzten 3 Jahre kriege ich nur noch über Freunde aus der Pflege mit und Ärzte. Aber es hat sich unglaublich verändert. Und die Anfangszeit, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich zu der Zeit auch da reingekommen bin in die Pflege, weil damals gab es noch richtig gute Teams. Also ich bin von Haus aus, also ich habe in München dann 2010 angefangen, in der Klinik zu arbeiten.
Wie kam es dazu ganz kurz, dass du nach München gekommen bist?
Ich wollte immer raus aus der Stadt. Mhm. Also zu Hause hat mich nicht viel gehalten, außer die Familie. Aber jetzt München ist jetzt nicht so weit weg, sind 1,5 Stunden ungefähr. Mhm. Und ich wollte immer in die Stadt. Und wir sind früher schon immer mit dem Zug ab und zu nach München reingefahren. Also München war irgendwie klar, es wird München werden. Und dann hatte ich mich damals hierher beworben und hatte mich eigentlich versehentlich an der internistischen Klinik beworben und die hatten dann beim Bewerbungsgespräch gemeint irgendwie, wir haben irgendwie eigentlich gar keine Stelle gerade, aber lass doch kurz rüberlaufen in die Chirurgie bei uns. Und ich bin Gott froh, dass das passiert ist damals. Das war damals noch in der Innenstadtklinik von der LMU. Und bin unglaublich froh, das sind heute noch eine meiner besten Freundinnen, heute noch, wir haben uns damals kennengelernt, wir haben zusammen gearbeitet, waren mit den Ärzten alle auf Augenhöhe, wir waren privat alle befreundet, wir haben ganz viel zusammen gemacht. Es war ein unglaublich guter Ausgleich für das, was wir erlebt haben. Das war natürlich für mich schon krass, jetzt in der Stadt zu sein, die ganzen Unfälle auch mit den U-Bahnen. Ich hatte hier auch auf einmal andere Dinge erlebt.
Intensiver die Intensivstation sozusagen?
Absolut. Krass. Absolut. Also es war hier natürlich, wir sind angeflogen worden damals. Die Klinik gibt es mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise ist jetzt die Portalklinik in der Innenstadt. Und also es waren Dinge, die hatte ich damals nicht so extrem erlebt. Und da hat das unglaublich viel Halt gegeben, weil wir ein richtig gutes Team hatten. Wir hatten zusammen gekocht, wir hatten gelacht, sind in der Früh manchmal noch zum weißes Frühstücken oder so gegangen oder haben noch ein Prosecco getrunken, irgendwie nach dem Nachtdienst. Wir hatten damals ja regelmäßig 7, 8 Nachtdienste im Monat gemacht. Und da war halt so dieser Halt, dieses Zusammen durchhalten, drüber sprechen, sich trösten auch, das war alles da. Und die letzten Jahre gab es nicht mehr. Ich habe über die Zeitarbeit ganz lang am Schluss gearbeitet und dadurch bin ich auch in vielen Kliniken gewesen, auf verschiedenen Intensivstationen in München. Und es gab einfach, ich habe die letzten Jahre kaum noch irgendwelche guten Teams erlebt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, ganz, ganz viele neben dem Personalmangel, der einfach unfassbar ist, also Wahnsinn, gibt es einfach diese Teams nicht mehr. Und deswegen gehen so viele junge Leute, glaube ich, auch raus, weil kein Halt da ist, kein Support da ist, man gegenseitig nicht spricht, man darf nicht weinen, man darf nicht traurig sein, es darf einen irgendwie nichts berühren, man muss funktionieren einfach. Ärzte und Pflege haben sich unglaublich gespalten in den letzten Jahren. Also das ist so das, was ich wahrgenommen habe. Und dann ist einfach ein ganz großer ethischer Punkt dazugekommen. Also wir müssen haben die letzten Jahre Dinge tun müssen als Krankenschwestern, die einfach nicht mehr in unserem Tätigkeitsbereich sind.
Zum Beispiel?
Also Arzttätigkeiten machen müssen. Es gab Tage, wo ich vielleicht höchstens einmal ganz kurz bei der Visite einen Arzt gesehen habe. Ansonsten, also gar nicht, weil der Arzt nicht wollte, sondern weil die halt auch mittlerweile einfach unglaublich viel Bürokratie und so machen müssen.
Bei der Mama erlebt, ja.
Dadurch sind wir mit den ganzen Maschinen, mit den Geräten, mussten alles selber machen. Der Verantwortungsbereich ist unglaublich groß geworden. Ja, und es war einfach zu wenig Personal da. Also es ist eigentlich so ein Schlüssel von 2 Patienten und eine Schwester. Das ist so der Schlüssel, den man auch tragen kann auf einer Intensivstation. Und den gibt es halt seit Jahren eigentlich nicht mehr. Also du hast teilweise 3 Patienten. Wenn jemand sich krank meldet, hast du 4 Patienten. Während Covid haben die Leute von Triage gesprochen. Ich finde, dieses Wort ist einfach immer noch aktuell. Also du musstest manchmal wirklich gucken, was hat gerade Priorität. Und das ist eigentlich was ich als Krankenschwester in Deutschland eigentlich nicht entscheiden sollte. Und das war vor ein paar Jahren nicht. Also wenn ich an die ersten Jahre denke in der Klinik, da gab es nicht. Die Ärzte waren da, es waren genügend Ärzte da, es war genügend Pflege da. Es gab es nicht, dass du mehr wie 2 Patienten gehabt hast. Und wenn, dann haben alle anderen mit angepackt. Und ich glaube, das erleben auch die Angehörigen unglaublich. Ich glaube, das ist auch für die Angehörigen verunsichert sie, macht es ihnen auch wirklich schwer. Und es passiert auch einfach viel mehr, dass nicht an die Öffentlichkeit kommt, ohne dass Angst und Panik machen zu wollen. Ich glaube, wir haben in Deutschland immer noch eine sehr gute Medizin verhältnismäßig und wir haben auch immer noch unglaublich viel gutes Pflegepersonal und viele großartige Ärzte.
Aber es ist einfach ein Thema.
Es ist ein Thema und das ist super wichtig.
Ja. Was würdest du sagen, hat dich da am meisten geprägt in der Zeit? Gab es vielleicht auch Menschen oder Begegnungen oder positive Fälle, wo du sagst, hey, wow, das hat nachhaltig noch, halt immer noch nach?
Ja, absolut, definitiv. Also ganz viele Situationen, die ich wirklich positiv in Erinnerung habe. Also angefangen von dem Team auf meiner ersten Station. Wie gesagt, das sind heute noch ein paar meiner besten Freunde von dieser Zeit. Es war natürlich auch die erste Zeit in München erleben, zusammen weggehen. Es gibt noch ein paar wenige Patienten tatsächlich, mit denen ich Kontakt habe. Ein, zweimal im Jahr, dass man sich noch schreibt und nur so, wie geht's? Und es ist dann total schön zu hören, dass sie leben, einfach, also das Leben leben.
Ja.
Es gibt ganz viele einzelne Situationen, also wie so ein Film, der auch im Kopf dann schnell abspielt, also ganz, ganz viele Situationen, wo wirklich mich zum Lachen bringen. Oft auch, wenn ich mit alten Kollegen zusammensitze und wir sprechen über alte Sachen, die passiert sind, irgendwie, wo wir dann wirklich auch zusammen lachen. Und also wir hatten damals auch noch ganz viel so witzige Abschiedsrituale gemacht oder so, wenn Leute gegangen sind, Ärzte oder irgendwas, dass man irgendwie, keine Ahnung, mit einem Urinbecher gefüllt mit Kamillentee gestolpert ist über jemanden oder sowas. Lustig. Also das sind Dinge, die passieren heute halt leider irgendwie gar nicht mehr.
Es ist einfach zu viel Druck da, zu viel Stress.
Ja, verstehe ich. Genau.
Es gibt ja einen Wendepunkt in deinem Leben. Also wir haben jetzt viel über Raffaela als Krankenschwester gelernt. Jetzt machst du ja was anderes. Ich habe noch eine Frage, die ich dir gerne stellen wollen würde, wenn du sie beantworten möchtest. Warst du dabei, direkt dabei, als Patientinnen oder Patienten gestorben sind? Und wie hast du das empfunden?
Oft, sehr oft. Meistens wusste man das so ein bisschen in Schichten, wann sowas passiert. Und ich habe mich da mal ganz gerne auch freiwillig gemeldet dafür. Also ich habe sehr gerne Menschen begleitet. Hatte dann in den letzten Jahren, das ist vielleicht auch ein guter Übergang gleich, wo ich dann auch schon mit den Klängen gearbeitet habe, auch immer wieder in den Situationen, weil das die Situationen waren, wo Zeit war, wo wir uns Zeit nehmen durften, auch immer mal wieder Instrumente mitgenommen zum Begleiten. Irgendwie war der Impuls immer da, in dem Moment für die Menschen da zu sein. Also ich habe mich auch stabil gefühlt, den Raum zu halten, raus aus meinen Emotionen zu gehen, also trotzdem nahbar und empathisch zu sein, aber raus aus meinen Emotionen, meinen Themen und einfach diesen Raum für die Menschen zu halten mit allem, was gerade da ist, wie sie reagieren und einfach ihnen durch meine Anwesenheit, bestimmt auch durch irgendwie meine Hand halten, wenn es sich richtig angefühlt hat oder einen Arm nehmen oder irgendwas, einfach nur das Gefühl zu geben, es ist jemand für sie da, sie sind nicht alleine, es sieht sie jemand in dem Moment mit allem, was da ist. Und ich glaube, das ist einfach unglaublich wichtig, weil das ist eine Situation, wo man ja oft nicht weiß, was soll ich jetzt noch sagen? Oder was sind denn so die richtigen letzten Worte jetzt irgendwie? Verpasse ich was, wenn ich was nicht mache? Hat jemand Schmerzen? Hat jemand Angst? Müssen wir noch was klären? Also das ist ja sehr Wahnsinn. Wir kennen es ja beide irgendwie. Man hat Gedanken in diesen Momenten irgendwie. Man versucht irgendwie immer richtig zu handeln auch. Ich glaube, ich habe es ganz gut hingekriegt, den Menschen so ein Gefühl zu geben in dem Moment, egal was gerade da ist, es ist in Ordnung, es darf genauso sein und sie dürfen raus aus irgendwelchen Schuldgefühlen gehen oder Ängste und diesen sicheren Raum kreieren. Das ist das, was ich ja heute auch eigentlich immer noch gerne mache, dieses Öffnen für die Menschen mit den Situationen, mit den Themen, die sie gerade haben, sie, ihnen zu erlauben, zu fühlen, genauso wie sie fühlen möchten, auch wenn jemand mit Wut kommt, mit Trauer, mit Angst, was auch immer, dass der Raum dafür offen ist und ich sehe trotzdem Seh und Halt. Und deswegen war ich da sehr, sehr gerne mit dabei und habe das sehr gerne begleitet und habe damals auch, als meine Mutter zum Beispiel verstorben ist, auch wir haben sie auch damals nach Hause geholt und habe sie auch damals zu Hause dann mit meinem Bruder, seiner Frau und meinem Papa begleitet. Und weil ich glaube, es sind einfach auch nochmal so. Ja, irgendwie sind es auch besondere Momente, diese letzten Atemzüge.
Wow. Hast du auf jeden Fall eine Gabe und bist eine ganz starke und mutige Person, weil das kann natürlich nicht jeder. Und das kann man aber auch nicht in der Schule lernen. Also ich glaube, dass du da auf jeden Fall irgendwie eine Gabe hast, was ich ganz toll finde. Mit Klängen, wie kam es dazu? Wie kamen die Instrumente ins Spiel?
Die Instrumente kamen so ein bisschen über einen anderen Weg. Ich bin jetzt vor genau 8 Jahren, also es war das erste Jahr auch, nachdem meine Mutter krank gewesen ist. Meine Mutter hatte auch Krebs diagnostiziert bekommen, unheilbar auch. Wir hatten aber so ein paar Jahre als Prognose bekommen. Und nach dem ersten Zyklus ging es ihr wieder ein bisschen besser. Und das war so ein Jahr, wo so ein bisschen der Switch auch kam in der Pflege. Also es ist so ein bisschen stressiger geworden. Und dann müsste es Dezember ungefähr gewesen sein. Da war ich mit ein paar Freunden, unter anderem meiner besten Freundin, auf einem, ich glaube, es war ein Beginnerkonzert damals. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich war ganz viel reisen und viel unterwegs und viel im Außen auch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, ich glaube, ich fliege Anfang des Jahres im Frühling nach Nepal, ich besteige einen 5000er und gehe dann 3 Monate in Ashram und setze mich einfach mal mit mir hin. Und meine beste Freundin dann so, Raffi, ich komme mit.
Sehr cool.
Genau, und dann hat meine beste Freundin gesagt, cool, ich bin dabei. Dann haben wir uns ein paar Ashrams ausgesucht in Indien, in Rishikesh, haben eine 500-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung gebucht.
Cool.
Bis dahin habe ich Yoga ab und zu beim Reisen gemacht. Also für alle Yogis, die wissen, was es heißt, dass nichts mal kurz 500 Stunden
Yoga-Lehrer ausbildung. Also ich habe die 200-Stunden-Ausbildung und etliche Zusatzausbildungen, aber die 500 habe ich noch nicht voll. Wow.
Ja, vor allem an einem Stück, also es war komplett.
Und dann noch in Indien,
ja, ja.
Wo es herkommt.
Ja.
Hammer.
Also war vielleicht auch ein bisschen zu krass, aber.
Ja, manchmal braucht man das, glaube ich. In einer extremen Situation im Leben braucht man vielleicht auch mal eine extreme Veränderung, um irgendwie wieder klarzukommen. So,
absolut.
So empfinde ich das.
Absolut, absolut, ja. Voll. Wir sind dann erst nach Nepal geflogen. Wir sind dann den Annapurna Circuit sind wir gelaufen auf den Tarong La Pass mit 5416 Höhenmeter.
Hast du trainiert?
Nee, ich habe nicht. Also ich war zu der Zeit richtig sportlich und fit und ich war auch viel in den Bergen, aber es ist natürlich trotzdem nochmal eine andere Hausnummer.
Klar, vom Sauerstoff her auch.
Ja, also unfassbare Erfahrung. Es ist wirklich so meine, glaube ich, gehört zu meinen Top 3 Erlebnissen in meinem Leben bisher.
Wow.
Also ich kann es nur empfehlen. Wir hatten, glaube ich, auch viel Glück, aber es war ein unfassbar faszinierendes Erlebnis. Vor allem irgendwann die Luft wird so dünn und du redest nicht mehr viel. Und also ich glaube, es war auch so die tiefste Meditation, die ich wirklich so erfahren habe. Ich bin eh gerne in den Bergen und ich finde, das ist für mich eh immer so Abschalten und Meditation. Und aber dann kannst du auch nicht mehr reden irgendwann, weil du musst natürlich so ein bisschen
atmen,
auf dein
alles aufpassen,
genau.
Jeder Atemzug zählt.
Genau, genau so ist es. Und ja, faszinierende Erfahrung.
War es gefährlich irgendwann?
Es gab so 2, 3 Situationen, also einmal, je nachdem, also du musstest immer über bestimmte Gerölle oder an Gerölle musstest du zu einer bestimmten Zeit durch sein, weil sonst die Sonne drauf scheint und dadurch fängt das Geröll an oder kann leichter zum Rutschen anfangen. Und da sind wir einmal ein bisschen zu spät losgekommen, aber also ist alles gut gegangen. Ja. Und tatsächlich der letzte
Aber ihr hattet einen Guide, oder?
Nee, wir sind alleine gelaufen. Den kann man alleine laufen, aber man muss sich davor, also man muss davor einen Pass machen und sich einchecken. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob sich's geändert hat seither, aber damals war das so. Der war auch empfohlen, dass es geht. Und man muss jeden zweiten Tag, musstest du an so einem Checkpoint dich melden und einchecken. Und da ist dann immer kontrolliert worden, dass du dort angekommen
bist. Dass es euch gut geht, okay.
Genau.
Und dann genau mit der Sonne, mit dem Rutschen, da hatte ich dich unterbrochen gerade.
Genau, gar kein Problem. Und die andere Situation war einfach in einem letzten Aufstieg. Wir sind im Dunkeln los mit Headlights und also ich habe es zum Glück, glaube ich, nicht untertags gesehen, aber es war, also rechts war einfach, also der Weg war vielleicht maximal ein halber Meter breit. Es waren Eisschollen, also Eisplatten teilweise drauf. Wir hatten natürlich keine Grödel oder so. Rechts ging es einfach nur runter und also das war, da habe ich auch gemerkt, kann sehr lange durchatmen bei Angst und mich nicht auf dieses Gefühl einlassen. Aber da ist es schon immer mal wieder hochgeschwappt so ein bisschen. Und die letzten paar Meter ist mir dann auch nicht gut gegangen. Es war so, also ich hatte die Flacken und alles schon gesehen und ich hatte noch vielleicht 5, 6 Minuten zu gehen und dann ist mir auf einmal richtig schlecht geworden, also Höhenkrankheit wahrscheinlich bekommen.
Kurz vor Schluss.
Ja, genau.
Die Aufregung.
Dann gedacht, ich lege mich jetzt hin zum Schlafen. Das hört sich jetzt total blöd an, aber solche Sachen kommen dann in so einem Moment und ich dachte, ich lege mich jetzt einfach kurz hin und das war so ein Selbstgespräch, das in meinem Kopf stattgefunden hat und dann immer wie so, hey Raffaele, du kannst jetzt hier nicht hinliegen, bleib konzentriert, da vorne warten die Leute schon. Ich wusste auch, hinter mir kommen Leute, also es wäre jetzt nichts passiert, aber und es war jetzt auch nichts mehr, um umzukehren. Also es ging wirklich nur noch um 5 Minuten. Und oben war ich dann zwischen, mir ist speiübel und ich freue mich des Todes einfach gerade, dass ich hier oben angekommen bin.
Wow.
Ja, genau. Also es war ein unfassbares Erlebnis, da oben dann auch anzukommen. Und
ich finde, das ist wirklich eigentlich ein perfektes Beispiel, prädestiniert für dieses Thema, die Komfortzone zu verlassen. Also ich werde oft gefragt, Dani, warum muss ich denn die Komfortzone verlassen, auch wenn es einem nicht gut geht? Das ist doch Wahnsinn, man kann doch nicht immer höher, weiter, schneller. Ich denke aber, die Komfortzone verlassen ist ja der Weg zu einem Herzenswunsch oder einem inneren Bedürfnis und danach dann auch der Belohnung dass man es gewagt hat, die Komfortzone zu verlassen, wenn man es möchte, wenn man Veränderungen möchte. Ich meine, wenn man sich wohlfühlt dort, wo man ist, ist ja auch alles fein. Aber man hat ja doch manchmal einen inneren Antrieb und teilweise hält einen ja nur die Angst vor Dingen ab, um dann eigentlich seinen Träumen wie einen 5000er zu besteigen nachzugehen. Also was glaubst du, oder was war die Ernte am Ende? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Du hast ja wirklich extremst die Komfortzone verlassen. Und was war das Ergebnis? Was war der Benefit danach für dich? Würdest du es überhaupt nochmal machen?
Also sofort, sofort. Also ich, jetzt müsste ich aber trainieren, definitiv. ich glaube, so die Intention am Anfang war, glaube ich, schon so ein bisschen mich challengen, also definitiv raus aus der Komfortzone gehen. Bin ich allerdings in jungen Jahren eh gerne gerade was so Adventure anging. Also ich war viel reisen und war viel ausprobiert und gemacht und also dieses Adrenalin bestimmt auch ein bisschen. Und ein Punkt, und ich glaube, da war der Fokus mehr eigentlich in der Ausbildung, aber ich glaube, ich habe ihn, also in der Yogalehrerausbildung, die danach kam, aber ich glaube, das habe ich mehr bekommen tatsächlich bei diesem, bei dieser Wanderung, war wirklich dieses einfach mal in Stille gehen und mit mir sein. Dinge, die ich damals noch nicht so extrem eingeladen habe, wie ich es heute mache. Einfach mal wirklich mit mir sein und einfach mal mit mir und meinen Gedanken sein. Welche Gedanken sind denn da, wenn jetzt mal nichts mehr da ist, das dich ablenkt? Wenn du einfach nur mit dir da bist. Und ich glaube, da sind schon ganz viele Dinge gekommen, Gefühle, Gedanken, die einfach schon lange mal wieder angeschaut, die schon lange mal wieder gehört werden wollten, genau.
Würdest du sagen, dass gerade in den Momenten, in denen man die Komfortzone verlässt, sich selbst ein Stückchen näher kommt?
Absolut, absolut. Also ich glaube, die größte Angst, warum wir Dinge nicht machen, ist, glaube ich, Angst vor, ich finde Scheitern immer nicht so ein cooles Wort, aber ich glaube, das ist die Tatsache, dass wir Angst haben, dass wir irgendwie was doch vielleicht da nicht machen oder durchziehen oder nicht gut genug sind. Oder also ich glaube, ich bin so das beste lebende Beispiel. Wenn ich nicht 100.000 Mal aus meiner Komfortzone in meinem Leben gegangen wäre und es auch immer noch tue, dann würde ich jetzt das machen, was ich heute mache oder hier sitzen und könnte ich nicht so viele Sachen erzählen. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig und es ist auch wichtig, Dinge zu erfahren, die nicht so funktionieren und die man vielleicht nicht geschafft hat, wie man sich es vorstellt. Ich sag mal, das ist wie so ein Feintuning von deinem Charakter, von deinem Wesen. Also du findest halt raus, dass halt irgendwas dir nicht so liegt oder du findest raus, dass dir da was vielleicht gar nicht so viel Freude macht, wie du vielleicht dachtest, und dann kannst du das Thema abhaken und dann ist da kein Gedanke, keine Energie mehr drinnen und dann kannst du wieder die Energie in was anderes reinsetzen oder rein investieren. Und deswegen, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, um sich selber einfach besser kennenzulernen.
Hattest du mal die Erfahrung gemacht in deiner Zeit als Krankenschwester oder auch intensiv palliativ, dass Menschen, die im Sterben lagen, Dinge bereut haben? Hast du da was mitbekommen?
Ja, regelmäßig. Also es ist oft, dass Leute dann zu dem Zeitpunkt auch, also man kann das auch so ein bisschen beobachten, dass Leute zum Beispiel nicht loslassen können, dass sich so ein Sterbeprozess auch unglaublich lang zieht, dass Leute Dinge nicht ausgesprochen sind, Dinge ja bereut werden, Dinge noch nicht geklärt sind. Also es ganz oft eigentlich tatsächlich, dass das passiert.
Traurig.
Also es ist sehr traurig, ja, absolut. Mhm. Aber es ist wirklich was man regelmäßig sieht, dass Leute, auch wenn man sich mit ihnen vielleicht noch unterhalten hat oder wenn es andere Leute erzählt haben, also auf Intensivstationen, das ist ja eher sowas, was man dann so ein bisschen rausfindet irgendwann durch das Gespräch mit Angehörigen, gerade wenn man nicht mehr mit den Leuten selber kommunizieren kann, und dann kann man das auch so ein bisschen beobachten, dass Leute eben nicht loslassen oder länger brauchen, dass der Körper vielleicht schon bereit wäre, aber die Seele, das Herz, wie auch immer, der Geist noch nicht. Und ja, das ist tatsächlich was gar nicht selten vorkommt.
Okay. Habe ich befürchtet. Umso schöner, dass du deine Komfortzone verlässt und deinen Träumen nachgehst. Ja, aber jetzt, Raffaela, habe ich ja immer noch dich auf eine andere Fährte gelockt. Wann kamen denn diese Soundhealing-Geschichten und Klangschalen dann? Dann standest du da oben auf deinem Gipfel und dann, was kam danach?
Genau.
Also hoffentlich kein Nervenzusammenbruch.
Nee, den toi, 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 bis jetzt noch nicht.
Aber war schön, war toll, hat alles geklappt und ihr seid dann auch heil wieder runtergekommen.
Wir sind heil wieder runtergekommen, sehr genau. Und,
wie ging es dann weiter?
Genau, danach sind wir dann, nach ein paar Tagen in Nepal, sind wir dann nach Rishikesh, also das Mekka des Yogas, sind dort dann ins Ashram, und dort haben wir eine 500 Stunden Ashtanga und Hatha Yogalehrerausbildung gemacht. Ich glaube, ich wusste noch nicht, was mir da so blüht. Ja, zu der Zeit gab es unglaublich viele Trigger in der Ausbildung. Also ich habe viel auch, also so das praktische Yoga, das ist mir leicht gefallen, das war ganz gut. Trotzdem gab es da auch schon Momente, wo ich gemerkt habe, so okay, ich werde nicht mit allem warm im Yoga. Also gerade die Philosophie, wie sie in Rishikesh praktiziert wird. Also ich habe halt gemerkt, ich mag sehr viele Ansätze, aber ich mag dieses... Das, was oft eigentlich uns verkauft wird als was wir brauchen und was gut ist und was uns mehr ins Innere führt, funktioniert, glaube ich, in unserer Welt hier im Westen halt einfach nicht. Mhm. Und genauso wie du musst halt in den Kopfstand in Rishikesh, in dem Ashram. Und das ist
das meintest part du of vorhin mit, du weißt nicht, was dir blüht.
Ja, genau. Und ich war halt so...
Meditieren stundenlang war auch mit dabei?
Ja, das war gar nicht das Schlimmste tatsächlich. Also es war eher so dieses Pushen teilweise über... also ungesund über Grenzen rausgehen.
Also da würdest du sagen, ist man nicht, also man hat die Komfortzone dann direkt gleich in die Panic Zone.
Genau.
Verlassen sozusagen, was ja nicht so gut ist.
Voll, absolut.
Also wir wollen uns ja langsam aus der Komfortzone bewegen eigentlich.
Genau, gut, ja. Und verstehe. Dort ist halt unbedingt, also das ist richtig wichtig. Und das war eher mit Pushen und ja, und dann waren natürlich super viele spirituelle Leute auch dort, die dann irgendwie gemeint haben, also ich konnte damals halt super schlecht im Schneidersitz sitzen. Also meine Knie waren ganz weit oben so in diesem Butterfly und da waren dann schon die ersten Leute, die meinten, also ich bin ursprünglich sehr, sehr sportlich und sehr beweglich aufgewachsen auch und habe es gar nicht selber verstanden und zu dem Zeitpunkt erstmal reflektiert, warum das jetzt nicht so funktioniert. Und dann haben Leute gemeint, ja, Raffaella, das ist emotional, da sitzen Emotionen in deinem Becken, in deinen Hüften. Und ich so,
schmarrn, ich muss einfach auch immer, die Emotionen sitzen in der Hüfte. Das ist so, gibt es doch Studien.
Voll, also mittlerweile verstehe ich es. Damals wollte ich es nicht hören. Also es waren ganz viele Sachen, die zusammengekommen sind. Ich habe mir ganz viel angeguckt. Ich bin in Rishikesh kann man ja wirklich alles an spiritueller Arbeit erleben, von Breathwork, Kirtan, Satsang. Da ist ja alles da. Ich habe mir auch alles gegeben und alles angeschaut. Viele Dinge auch danach gleich wieder den Haken hintergemacht. Super viel mitgenommen auch für mich einfach. Also ich bin unglaublich gewachsen in der Zeit.
Wie lang ging das in Summe?
3 Monate waren wir dort. Also da ist auch super viel passiert in der Zeit. Ich glaube, die Dinge, die habe ich aber erst im Nachhinein so richtig annehmen können, reflektieren können. Also es ist definitiv nicht in diesen 3 Monaten. Ich meine, da war so eine Überflutung an Informationen.
Bist komplett gebrainwashed wieder zurückgekommen.
Ja, genau.
Mit 10 Klangschalen im Rucksack.
Fast. Das war tatsächlich ein anderer Moment, der ist aber auch dort passiert. Und das war tatsächlich der ausschlaggebende Moment, um auf meine jetzige Arbeit zu kommen. Das waren 3 junge Männer. Das waren ein Deutscher, ein Franzose und ein Iraner. Und die waren alle 3 als Soundhealer unterwegs.
In dem Ashram?
In Rishikesh waren die unterwegs. Und die sind von Ashram zu Ashram. Also die haben sich dort getroffen und kennengelernt. Jeder hatte 2, 3 Instrumente dabei. Ach, cool. Dann haben sie sich dort connected und sind dann von Ashram zu Ashram und haben auf Spendenbasis Soundhealings angeboten.
Soundhealing, ganz kurz, für die wirklich nicht im Thema sind, bedeutet was?
Also es gibt ganz viele Begriffe mittlerweile, Soundbath, Soundhealing, Klangreise, Klangmeditation. Letztendlich sind das keine geschützten Begriffe oder so. Am Schluss ist es eine Art von Meditation, die begleitet wird von obertonreichen Instrumenten oder überwiegend obertonreichen Instrumenten oder der Stimme. Also Beispiel ist zum Beispiel Klangschalen, genau. Ich glaube, das ist sowas, was jeder schnell abrufen kann oder die meisten Leute auch kennen. Das sind obertonreiche Instrumente, die nicht melodisch gespielt werden, sondern lange nachschwingen und eher einzeln gespielt werden.
Also ein Harmonium, das ist ja so dieses indische Ziehharmonika-Klavier, zählt nicht dazu.
Genau, weil hier wird melodisch gespielt und wir wollen eigentlich so die Einfachheit reinbringen, also möglichst wenig und wirklich mit einzelnen Geräuschen und einzelnen Tönen auch arbeiten, weil das ein anderen Impact auch auf unser Nervensystem hat, wenige Information einfach auch ist.
Gehen wir gleich später noch drauf ein. Genau. Da bist du dann der Profi. Aber zurück zu den 3 Jungs, die kamen dann.
Genau.
Die sind euch über den Weg gelaufen, oder?
Die sind eben zu jedem Ashram gegangen und haben gemeint, irgendwie habt ihr Lust auf Spendenbasis, wir würden das die Tage mal anbieten. Und dann haben wir gesagt, zu dem Zeitpunkt war Soundhealing oder diese Begriffe, es war hier noch nicht so verbreitet und mir hat das damals noch nicht so viel gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja klar, wir nehmen alles mit. Und dann hatten die eine 3-Stunden-Session angesetzt. Wir waren ungefähr 10 Leute und sind im Kreis gelegen. Und dann haben die gestartet. Die hatten damals ein Didgeridoo dabei, ein Santur, ein Instrument, das auch noch ganz oben auf meiner Liste steht. Das ist so ein iranisches Hackbrett. Unglaublich faszinierend. Didgeridoo, eine Klangschale, eine Trommel, ein bisschen so Nüsschen. Also gar nicht extrem viel. Und ja, und dann haben die einfach diese Klänge gespielt, abwechselnd, sind herumgegangen, immer mal wieder mit Instrumenten so ein bisschen über den Körper drüber gegangen. Und das Ganze war nonverbal. Und das war, glaube ich, so ein richtiger Knackpunkt bei mir, weil einmal habe ich richtig zum Weinen anfangen müssen. Das ging auch richtig lang. Das war aber so ein schönes Weinen, also so ein
befreiendes
Weinen. Das war, wie wenn jemand den Stöpsel gezogen hat, was sonst nicht so mein Naturell gewesen ist. Das Schöne daran war, dass ich in diesem Moment mir das auch erlaubt habe. Und ich fand es so unglaublich schön, wie die drei den Raum gehalten haben, weil sie den Raum so gehalten haben, dass ich wusste, es kommt jetzt gleich nicht jemand, der mit irgendeinem tröstenden Wort einem, das wird schon wieder, was ist los, oder sondern es ist alles nonverbal gewesen. Ich habe mich gehalten und getragen gefühlt. Ich habe mich sicher gefühlt in diesem Moment. Ich wusste, ich kann das jetzt alles rauslassen, ohne dass irgendeine Bewertung, eine Beurteilung oder irgendwas kommt. Und das war für mich so ein richtiger Wow, einmal, wie tief kommt ihr gerade in meine Gefühlswelt rein? Wie viel kann ich hier gerade fühlen? Und wie schön ist es, dass ich allein damit sein darf und trotzdem nicht alleine damit bin.
War das dein erstes Soundhealing-Erlebnis sozusagen?
Ja.
Und da kam der Wendepunkt wahrscheinlich.
Ja.
Wow. Ja, man sagt ja im Coaching, also der Begriff Raum halten vielleicht für euch, denen es nicht so gängig ist, dass man eben Präsenz zeigt seinem Gegenüber. Wie du sagst, nonverbal, man ist da, derjenige fühlt, man ist nicht alleine, aber ohne eben diese Plattitüden, diese Worte, die vielleicht falsch sind oder den Raum halten, wichtig, was du ja auch am Sterbebett gemacht hast. Hast du auf jeden Fall eine Gabe, den Raum zu halten, das kann auch nicht jeder. Ja. Weil man soll ja auch nicht mit den eigenen Emotionen dadurch mit seinem eigenen Ego reingehen, sondern wirklich einfach nur da sein. Toll, haben sie gut gemacht, die Jungs.
Absolut.
Weil offensichtlich hat sich danach alles verändert, oder?
Absolut, absolut. Also danach kam dann, also ich weiß noch, dass meine beste Freundin damals auch meinte, irgendwie so, krass, was ist mit dir los? Ich kenne dich so irgendwie gar nicht.
Die dabei war?
Ja, genau.
Mhm. War das bei ihr nicht so?
Doch, also die arbeitet auch mittlerweile ganz viel mit Klang. Also das war für sie auch so ein Moment, wo ganz schön viel passiert ist. Aber ich war jetzt nicht die, wo man kannte, dass sie jetzt irgendwie 2 Stunden durchgeheult hat oder so. Also das
gut, ich meine, die ganze Vorgeschichte von deinem Beruf, deine Mami, dann den 5000er bestiegen, da hatte sich ja schon wirklich sehr viel angestaut.
Potenzial war da, ja.
Potenzial war da, dass da dann irgendwann mal losgelassen wird, was ja toll ist.
Absolut.
Magic Moment.
Ja.
Wie bei mir, als ich bei dir das erste Mal im Soundboard war. Stimmt. Das war auch ein Magic Moment.
Stimmt.
Sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen.
Stimmt.
Schön. Toll.
Stimmt.
Ja, und dann weiter geht's. Das ist wie jetzt würde ich eine Netflix-Serie schauen. Was kam dann? Was kam dann?
Spannung steigt. Spannung steigt. Genau, ja, und dann ich habe so neue, also jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ich habe etwas umgewandelt, was ich sehr witzig finde. Viele kennen das vielleicht, die das anhören jetzt. Es gibt dieses Coffee Addicts Club, es gibt diese T-Shirts damit und ich habe Sticker und vielleicht auch bald T-Shirts mit Sound Addicts Club und das kriegen alle, die bei mir in den Ausbildung, also auch du am Samstag, eine Klebe mit Welcome to the Sound Addicts Club und ich finde, das passt unfassbar gut, weil das mit mir passiert ist und das mit fast allen auch passiert, die in der Ausbildung sind, dass man irgendwie nicht mehr wegkommt von diesem Thema und das ist total schön einfach und das ist damals mit mir auch passiert. Ich war so addicted von dem einen auf den anderen Moment. Ich bin da raus und ich habe gesagt, ich will alles darüber wissen. Ich weiß bis heute nicht alles darüber, weil ich festgestellt habe, es ist ein sehr großes Thema.
Man lernt nie aus.
Genau, ist auch schön. Ja, und dann habe ich gesagt, ich will alles darüber erfahren und bin zurückgereist und habe nach Ausbildungen gesucht, habe Bücher gekauft, habe
Job gekündigt?
Nicht ganz. Ich habe da tatsächlich erstmal noch nicht gleich. Ich habe mich erstmal so ein bisschen in das Thema reingefuchst, habe so ein paar unterschiedliche Ausbildungen. Also damals gab es das Angebot auch noch nicht wie heute. Bin zum Glück an jemanden gekommen, der selber viel im sozialen Bereich auch gearbeitet hat mit den Klängen, es auch geschafft hat, dass die Krankenkassen teilweise was übernehmen, also die Begleitung mit den Klängen, was immer noch ein schweres Thema ist und habe dann genau unterschiedlichste von Klangmassage, Klangtherapie, Klangpädagogik Ausbildungen und keine Ahnung, krass. Therapeutisches Trommeln, Tönen und Summen, Didgeridoo, alles Mögliche irgendwie gemacht, jegliche Kurse, habe mir peu à peu Instrumente gekauft, das ging sehr schnell.
Aber hattest du davor irgendwie mit Musik was am Hut?
Gar nicht. Ich bin so typisch Blockflöte, will ich nicht, kann ich nicht. Und danach war, ich hatte einen Moment noch, ich wollte Gitarre spielen lernen, bin dann damals zu dem, ich weiß nicht mehr, es war auch in meiner Hauptschule, Grundschule, in den Kurs gegangen und dann hat er gemeint, irgendwie, ich bin Linkshänderin und er hat nur für Rechtshänder Gitarren gehabt und meinte dann damals irgendwie, nee, das geht nicht, ich bin unmusikalisch, ich soll es sein lassen.
Das ist wirklich
und
unglaublich.
Wahnsinn.
Also mein Gott, na.
Und das war meine Musikkarriere, genau, Blockflöte und Gitarre und bei beiden gescheit. Genau.
Ja, und die Mami, wie ging's ihr zu der Zeit? Was hat sie gesagt, als du zurückgekommen bist? Und wie war das dann da?
Also ich fand das total spannend. Also das mit dem Klang war dann erst so für mich so ein bisschen das Reinarbeiten.
Okay.
Also noch gar nicht so das Ausprobieren im Außen, also oder zumindest zu Hause. Ich glaube, der Bezug zu dieser ganzen Arbeit war auch gar nicht da. Also sie fand es immer gut, was ich mache und sie hat das immer unterstützt und fand es auch immer total schön. Und da, wenn sie gesehen hat, dass es mir gut geht, dann hat sie sich auch gefreut.
Schön, ja.
Aber der Bezug zum Yoga selber oder zur Spiritualität, so wie wir das jetzt heute auch ausleben oder so, der war damals halt gar nicht da. Mhm. Also sie haben das dann eigentlich so ein bisschen über mich auch mitbekommen. Mhm. Mein Bruder war da immer unglaublich offen, kommt selber aus dem Sportbereich auch. Ich weiß noch, wir haben dann auch die erste Ashtanga-Stunde, hat er gefragt, ob wir zusammen eine machen.
Ui,
auf der Terrasse.
Cool.
Und ich, so wie ich es gelernt habe, mit einem Om am Anfang, ich weiß noch, wo ich irgendwo zwischen knallroten Kopf und Kichern und keine Ahnung, mein erstes Om von meinem Bruder versucht habe zu chanten. ganz, ganz schlimmer Moment. Und zu der Zeit ging es ihr noch gut, aber dann nicht mehr so lange, bis dann wieder dieser nächste Schub kam, wo es ihr schlechter ging. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann schon so ein bisschen reduziert in der Pflege und bin dann auch in die Zeitarbeit gegangen, dass ich so ein bisschen flexibler bin von den Arbeitszeiten, weniger Wochenenden, weniger Nachtdienste, da konnte ich so ein bisschen verhandeln und habe dann so diese Klanggeschichte für mich eigentlich erstmal so ein bisschen erforscht, habe angefangen dann recht schnell Yoga zu unterrichten in der, mein Papa ist Taekwondo-Großmeister und hat ein paar Taekwondo-Schulen.
Cool.
Und da hatten wir die Räumlichkeiten und mein Dad meinte damals, jetzt komm, lass einen Kurs machen. Und ich bin eigentlich ja nicht die, wo vor Leuten spricht gern und war dann sehr verunsichert. Und wir haben das dann damals in das Blättchen geschrieben und haben dann gesagt, komm, wir starten mal so in Sommerferien in der Heimat einen Kurs zu machen. Ich war eh sehr viel daheim, weil es der Mama eben wieder schlechter ging auch. Und dann habe ich dann meinen ersten Yogakurs gemacht und der lief so gut an, dass den Kurs es heute noch gibt.
Wundert mich gar nicht. Also du hast einfach ein Talent.
Ist irgendwie, ja, ich glaube, es ist einfach, also aus einer unternehmerischen Sicht macht es gar keinen Sinn. Ich habe sie auch jetzt, also ich unterrichte jetzt auch nur noch alle 2 Wochen, habe zum Glück jemanden gefunden, wo mich unterstützt, weil es einfach jedes Mal 1,5 Stunden fahren ist.
Mhm.
Und
wo ist das?
Zwischen Günzburg und Ulm ist das. Mhm. Genau, also nochmal 1,5 Stunden von hier. Aber es gibt heute noch Leute, die drin sitzen von damals und mich so lange kennen, das ist auch ganz spannend.
Okay, ja gut, dann war das Yoga da, du hast ein bisschen reduziert in deinem Job und dann kamen die ersten Instrumente, oder?
Die ersten Instrumente kamen, genau, die eben recht schnell, das ging alles in dem ersten Jahr mit den Ausbildungen, mit reinlesen, erste Instrumente und habe dann auch mich recht schnell rangewagt, mal so im Shavasana mit Instrumenten und habe dann auch einfach mal angefangen, sowas wie kleine Klangreisen anzubieten für die Leute und habe gemerkt,
schön,
dass die Leute das unglaublich schön finden, genau, und das trotz dem, dass es so ein bisschen ländlich ist, die Leute auch total gut angenommen haben.
Und dann wieder die Komfortzone verlassen, mutig gewesen, Entscheidungen getroffen und ein, nennt man es, Klangschallenlabel gegründet am Ende des Tages? Weil jetzt bist du ja nicht mehr in der Pflege. Was ist da noch passiert?
Genau. Ich habe ein paar Jahre beides gleichzeitig laufen lassen. Also ich habe dann reduziert und habe das peu à peu aufgebaut, hatte dann so ein paar mehr Yogakurse. Ich habe super schnell angefangen, Retreats zu geben. Habe dann 4, 5 Retreats teilweise im Jahr auch gegeben. Also ich bin da dann so peu à peu reingewachsen. Vielleicht auch, es war auch wirklich nochmal eine andere Zeit wie jetzt, auch wenn es nicht lang her ist, 8 Jahre. Aber es war nochmal eine andere Zeit. Damals ist der Markt nicht so überflutet gewesen. Habe dann angefangen, so ein bisschen in dem ersten Jahr auch die Klänge so ein bisschen in der Klinik mit zu integrieren, wenn es ging. Das ging nicht oft, eben oft, wenn es ging, dann meistens eben in so Sterbebegleitungssituationen, weil da die Zeit da gewesen ist. Und gleichzeitig war dann auch das Jahr, wo es meiner Mutter schlechter ging und meine Mutter auch verstorben ist. Mhm. Und nachdem sie verstorben ist, bin ich wieder zurück nach München in meine Wohnung und habe ein paar Tage später, ich glaube 2, 3 Tage später, habe ich in Facebook eine Anzeige gesehen von einem Kunsthof, die Bergschmiede, die gibt es heute noch, aber nicht mehr so wie damals, dass ein Atelier frei ist und da würde gut ein Yoga-Studio reinpassen, ob jemand Lust hätte, da ein Yoga-Studio reinzumachen. Und ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber es war ein klarer Impuls, da jetzt hinzuradeln. Und ich habe den, der das reingeschrieben hat, angerufen und habe gesagt, ich komme vorbei, passt's, ich würde mir das mal angucken. Und dann bin ich dahin geradelt.
Wow.
Und habe innerhalb von 2, 3 Stunden die Entscheidung getroffen, da ein Studio aufzumachen. Und das war dann die erste Plattform in München. Das war dann 2017 im Sommer. Und ja, und das war dann so die Plattform, wo ich mit dem Klang mich auch gut ausprobieren konnte. Ich habe da noch ein bisschen mehr in der Klinik reduziert. Wir hatten damals 10 Yogalehrerinnen auch noch, wo mit in dem Studio waren. Und ich hatte viel, hatte auch meine Yogastunde, aber habe viel dort mich einfach mit dem Klang ausprobiert, habe super viel Sessions mit anderen zusammen gemacht, habe zum Glück ein paar Leute kennengelernt, die dann vorbeigekommen sind. Also viele Leute, die heute auch in München mit dem Klang noch arbeiten, wo wir damals die ersten so waren in München, die damit gearbeitet haben, haben uns damals ein bisschen so ein Netzwerk aufgebaut, sind jeweils zu den Sessions gegangen. Ein paar meiner besten Freunde damals kennengelernt, die, mit denen ich heute noch mit dem Klang zusammenarbeite auch oder wir uns austauschen. Ja, das Ganze ging dann 2 Jahre, wo ich das Studium mit drinnen hatte, bis dann im Dezember 19 ein Leitungswechsel kam.
In der Klinik?
Nee, in der Bergschmiede.
Ach so, im Yoga-Studio.
Wo das Studio war. Mhm. Also von dem Kunsthof kam quasi eine andere Leitung und da gab es ein bisschen Probleme und damals sind ein paar Leute rausgeflogen, die nichts mit Kunst zu tun hatten. Damals hatte zum Beispiel die Mareike von NKM, falls jemand kennt von Naturkosmetik München, hatte damals ihre ersten Päckchen neben einem Atelier gepackt und wir hatten noch eine Fotografin und genau, und wir wurden dann alle so mehr oder weniger ein bisschen rausgeschmissen, weil wir nichts mit Kunst zu tun hatten. Es war aber gut, weil das war der Dezember vor Covid und ja, bis dahin hatte ich dann in München schon ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut und konnte schon mich auf super vielen Events ausprobieren, habe bei Lange Nacht des Yogas mitgemacht, da schon mit Klang dann was angeboten, konnte in der Klinik peu à peu so ein bisschen mich ausprobieren, meine ersten Erfahrungen sammeln, privat natürlich auch und genau, dann kam Covid und da bin ich natürlich voll in die Pflege zurückgegangen, weil nichts, also ich konnte ja nichts mehr machen.
Da wurdest du wahrscheinlich nochmal so richtig gebraucht.
Genau, also da, es gab keine Option, die Yogastunden konnten nicht stattfinden, das Studio gab es ja auch dann nicht mehr und zu dem Zeitpunkt stand das Konzept schon für die Ausbildungen. Ich hatte das immer total, auch da weiß ich nicht, was mich geritten hat, aber es war irgendwie anscheinend ein klarer Impuls da, dass ich das Wissen weitergeben möchte, die Kombi aus dem Wissen, das ich in der Pflege gelernt habe, also das Verständnis auch für den Körper, für unser Nervensystem, was passiert, wie funktioniert das, aber auch dieses Beobachten, dieses Fühlen, den Raum halten, die verschiedenen Klänge, die Vielfalt.
Ich finde es eigentlich total schönes Beispiel, deine Geschichte, dass man eben nicht von heute auf morgen alle Zelte abbrechen muss, sondern dass man eben, was wir vorhin schon hatten, langsam sich aus der Komfortzone rauswagt und auch schaut, was kann man kombinieren, was tut mir gut, sich langsam rantastet. Hast du, ich meine, einmal klar, mit dem 5000er, das war schon mal so voll auf die 12. Aber dass du auch deine bisschen die Sicherheit dir beibehalten hast mit deinem Job, also das ist einfach toll gemacht, weißt du, so wirklich für dich geguckt, was möchtest du tun, was passt gut zusammen und dann eigentlich ja so einen total in sich stimmigen Weg eigentlich eingeschlagen, aber irgendwann ja die Pflege dann ganz aufgegeben doch.
Absolut, absolut, ja.
War es schwer?
Jein. Also tatsächlich nach wie vor finde ich, ist Krankenschwester einer der schönsten Berufe. Nicht so, wie es aktuell gerade ist mit in dem System, aber der Beruf an sich ist nach wie vor auch immer noch ja für mich ein Traumberuf. Deswegen gab es definitiv ein Weinen des Herzens, als ich damals gekündigt habe. Aber es war ganz klar, also der Leidensdruck war einfach so hoch. Ich konnte ethisch manche Dinge nicht mehr vertreten. Die Polarität ist auch so groß geworden zwischen dem, was ich gemacht habe in der Klinik und was ich selbstständig gemacht habe. Und das war jedes Mal irgendwie in die Klinik gehen und dieses alles, was ich an Achtsamkeit, an Bewusstsein, an positivem Denken aufgebaut habe, an Hoffnung und keine Ahnung, das war so, leg bitte dieses Kostüm ab, bevor du hier reinkommst. Und ich habe gemerkt, und man sieht es ja auch immer noch, dass da ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist, wenn was nicht funktioniert, dann hänge ich mich da nicht lang dran auf, sondern ich gucke halt, okay, wie können wir nach vorne gehen irgendwie. Mhm. Und das ist ein System, das läuft halt rückwärts.
Leider.
Absolut. Und deswegen war dann auch ganz klar, also es waren dann noch 2, 3 Situationen und dann war ganz klar für mich, auch nach Covid, nach so viel Fehlinformationen, niemand ist mehr hinter uns gestanden. Es war so ein ganz klarer Impuls. Mit dem Wissen aber, dass ich dem Beruf nicht komplett den Rücken kehre, sondern ich habe für mich halt rausgefunden, okay, ich kann das System nicht verändern, aber ich kann zumindest einen Weg für mich finden, wo es mir damit gut geht und wo ich trotzdem in diesem System was bewegen kann.
Und Menschen ja auch hilfst mit deiner Klangtherapie, mit dem Soundhealing.
Ja, und viele Sachen, also nicht alles, aber viele Sachen gehen ja schon viel früher los. Also jetzt natürlich klar, wenn ich heute vor ein Auto laufe, dann ist das vielleicht das Schicksal in dem Moment. Aber wenn wir uns heute Zahlen angucken von wie viel Erkrankungen, ein ungesunder Lebensstil oder eine mentale Instabilität oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, irgendwie vorhergeht, dann geht das Ganze ja schon viel, viel früher los. Und das ist ja was, also Prävention ist halt einfach auch so wichtig. Und das ist ja was, wo ich jetzt mit der Arbeit auch ansetze, warum ich mich auch ganz bewusst für dieses Wort Klangtherapie und nicht Soundhealing oder was weiß ich entschieden habe, um wirklich auch Leute aus diesen Bereichen zu erreichen, um sie auch zu unterstützen und länger stabil zu bleiben, eine bessere Resilienz einfach zu haben.
Dann erzähl uns mal, also wir sind dann im Hier und Jetzt angekommen, Raffaela. Wo stehst du? Du bist komplett selbstständig, du hast eine Firma, ein Label gegründet und was bedeutet bei dir genau die Klangtherapie? Also wie können wir uns das jetzt alles vorstellen?
Genau, also seit fast 3 Jahren bin ich jetzt noch nicht ganz, also 2-3 Jahren bin ich komplett selbstständig. Bin unglaublich dankbar, dass ich nachhaltig wachsen durfte. Ich glaube, dass das was ist, warum viele heute auch ins Stolpern kommen. Also Leute schreiben ganz oft so, wow, was du machst, aber das sind Momentaufnahmen. Also man sieht oft diese 8 Jahre nicht, in denen ich auch immer mal wieder auf und ab gehabt habe und mich ausprobiert habe und aber ich durfte immer nachhaltig wachsen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich habe auch immer das gemacht.
Langsam, aber stetig.
Genau, habe dann vor 3 Jahren gekündigt und biete seit 3 Jahren die Ausbildungen an, biete aktuell so eine Basic-Wochenend-Ausbildung an, in der man erstmal so die Grundlagen vom Klangtherapie kennenlernt. Also Inhalte sind zum Beispiel, wie wirkt der Klang überhaupt auf unseren Körper? Wie reagiert unser Nervensystem darauf? Mit welchen Instrumenten macht es überhaupt Sinn? Wie funktioniert unser Gehirn? Also wie viel Information brauchen wir oder vielleicht wie wenig Information brauchen wir, um Entspannung überhaupt erzeugen zu können. Da haben wir ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin ein ganz großer Fan in vielen Bereichen von weniger ist mehr und das ist auch hier einfach ein ganz wichtiger Punkt. Weg von dieser ganzen Übersättigung, die wir im Alltag auch haben, einfach hin zu wieder weniger einladen, mit uns sein, den Leuten auch zu zeigen, wie tief man wirklich gehen kann mit den Klängen, wie viele Bereiche die Klänge erreichen können auf einer körperlichen, auf einer emotionalen, mentalen Ebene, wie viel man wirklich wieder fühlen kann und mit sich in Kontakt kommen kann. Die Vielfalt der Instrumente, Menschen auch einfach zu zeigen, okay, du musst hier nicht musikalisch sein. Und ja, es ist einfach ein unglaublich einfaches Tool. Also den Leuten einfach zeigen, hey, wirklich mit einem Instrument dich irgendwie alle 2-3 Tage mal 2-3 Minuten hinzusetzen, wenn du das schaffst, irgendwie, das ist einfach, macht so viel schon aus und kann so viel bewirken. Das ist wirklich ein einfaches Tool. Und
jetzt würde ich natürlich gerne die ganzen Dinge, die du angesprochen hast, wissen, aber dann muss man einfach zu dir in die Ausbildung gehen.
Genau.
Und wie und wo, das verlinke ich natürlich in den Shownotes, aber nochmal kurz runtergerissen, so das Wichtigste, was macht der Klang denn mit dem Körper? Warum tut uns das gut? Warum kann man das Klangtherapie nennen? Mal kurz zusammengefasst, nur dass wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, warum, was macht denn dieser, wie hast du es genannt, obertonige?
Obertöne.
Mhm. Obertöne, was machen die mit uns Menschen?
Mhm. Also es gibt so 2 Wirkungsweisen. Einmal beschreibst du ein bisschen in einer kindlicheren Bildsprache, um es einfach kurz runterzubrechen. Also wir haben einmal die feinstoffliche Ebene, die uns körperlich erreicht. Man kann sich vorstellen, ich schmeiße einen Stein ins Wasser und die Ringe gehen nach außen weg. Und so ist es auch, wenn ich die Klangschale anschlage, könnt ihr euch vorstellen, Luftfeuchtigkeit leitet Schallwellen weiter und die Schallwellen weiten sich immer weiter aus und irgendwann erreichen sie so deinen Körper und fangen an, deinen Körper so ein bisschen in Bewegung, in Wallung zu bringen. Also man wird so ein bisschen wie massiert.
Kennt man, wenn man früher in der Disco vor der Box stand? Ist es der Effekt auch so ein bisschen negativ eher? Ich fand es immer unangenehm.
Wahrscheinlich war es damals eher ein bisschen stressig, aber ja, absolut, genau. Mhm. Nur, also das ist viel.
Sehr eher der Bass gewesen. In dem Fall ist es jetzt der Oberton, ist ein bisschen was anderes wahrscheinlich. Genau.
Also am Schluss sind es ja nur Schallwellen, die weitergeleitet werden. Und da ist es natürlich viel hochfrequenter, viel intensiver. Das könnte man machen, wenn man jetzt heute vor so einem riesen Gong steht, dann könnte sich es wieder ein bisschen wie im Club damals anfühlen. aber auch hier, wir brauchen nicht viel. Also wir müssen es auch gar nicht spüren, sondern das ist was einfach passiert. So ein Beispiel, wo die Leute das irgendwann immer spüren, dass so am zweiten Tag der Ausbildung, wenn sie die Bäuche zum Rumoren anfangen, so ein bisschen
grummeln. Da muss ich mich drauf vorbereiten.
Genau, dann sage ich immer, ah, jetzt schaut, das ist das, der Klang ist angekommen. Und dadurch kann man sich vorstellen, kommen die ganzen Organe so ein bisschen in Bewegung, Verspannung kann sich lösen, Faszien können sich lösen, Zellen können sich regulieren.
Wir bestehen ja auch zu wie viel Prozent aus Wasser, glaube ich?
Zwischen 60 und 70 Prozent aus Wasser, also wirklich viel.
Bewegt sich dann wahrscheinlich auch irgendwie, oder?
Absolut, kommt alles mit in Schwingung, in Bewegung und dadurch können Dinge wieder in Balance, in Gleichgewicht kommen, können sich wieder regulieren, können angeregt werden, zum Beispiel auch Entgiftungsprozesse können angeregt werden. Und der andere Weg ist über die Akustik, also und die Schallwellen werden ja auch über unser Gehör weitergeleitet an unser Gehirn. Das ist so der erste Bereich, wo das dann ankommt. Und es gibt ein Phänomen, das ist jetzt für dich natürlich ein bisschen schon mal vorgenommen, aber du kannst da ein bisschen punkten am Samstag. Es gibt ein Phänomen, dass unser körpereigenen Rhythmen sich an äußere Rhythmen anpassen kann. Und das ist total spannend, weil die Menschen früher, die Schamanen, Medizinmänner, Medizinfrauen, und Sangomas, wie auch immer, das damals schon gewusst haben und intuitiv so gehandelt haben, also bestimmte Rhythmen getrommelt haben zum Beispiel. Und heute kann man das natürlich belegen und messen, was wir ja in der heutigen Zeit immer so ein bisschen brauchen, um es verstehen zu können oder zu glauben. Und das heißt, dass durch diese Schwingung kann sich deine Gehirnwellen anpassen, durch diese Obertöne, dieses kontinuierliche, wiederholende, man nennt das dann Brainwave Entrainment. Das hat man zum Beispiel auch beim Flackern von einem Feuer. Man kommt da irgendwie wie in so eine Trance rein und irgendwann ist man so ein bisschen, man driftet so ein bisschen ab. Ich glaube, da kann man das recht schnell selber abrufen, dieses Gefühl. Das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwie erlebt oder so ein Funkeln oder Glitzern, wenn man da hinguckt. Und das Gleiche passiert eben auch mit der Akustik, mit den Obertönen, also immer dieses wiederkehrende Brummen. Und damit passen sich unsere Gehirnwellen an. Unsere Gehirnwellen fahren runter bei den entspannten Klängen eben, jetzt nicht in der Disco, die fahren runter und aktivieren unser parasympathisches Nervensystem. Das ist quasi so ein bisschen für die Entspannung, Ruhe, für das Positivere eher zuständig. Unser Vagusnerv wird aktiviert. Und
Vagusnerv ist der vom Gehirn in den Bauch, der mit dem Darm, glaube ich, auch verbunden ist.
Aber? Unter anderem, genau, der ist mit unseren ganzen lebenswichtigen Organen verbunden. Und der gibt dann quasi die Info weiter, Herz, wir sind jetzt im Entspannungsmodus, fahr ein bisschen runter, entspann dich, leitet weiter an den Darm zum Beispiel. Darm ist ja was, wo ganz viele merken, wenn sie Stress haben, auch, hey, wir entspannen uns, wir kommen jetzt wieder in Normalzustand, wir gleichen uns wieder aus, Verdauung kann wieder normal funktionieren. In manchen Organen werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel Glückshormone, unser Schlafhormon, ganz wichtig. Wenn zum Beispiel Leute sagen, ja, Soundhealing hilft dir beim Einschlafen, dann ist das der Grund da dafür, dass unser Schlafhormon wieder ausgeschüttet wird, vermehrt. Unsere Atmung wird wieder ruhiger, also alle körpereigenen Rhythmen. Also es passiert dadurch dann ganz, ganz viel in deinem Körper und dadurch kann der körpereigene Rhythmus, Kreislauf einfach wieder in natürlichen Rhythmus kommen, in seine natürliche Schwingung vielleicht auch wieder kommen. Und dadurch wird das Immunsystem gestärkt. Der Körper hat die Möglichkeit und die Zeit, sich vielleicht auf irgendwelche Bereiche auch zu konzentrieren, kann hier auch Heilungsprozesse einladen oder unterstützen, weil er einfach wieder gestärkt ist, die Zeit hat, nicht nur im Stressmodus ist. Und ja, da gibt es unglaublich viele Dinge, die natürlich da dann mit einhergehen und was das, wo es sich noch positiv drauf auswirken kann. Aber ich glaube, das ist schon mal so ganz grob, kann man es ganz gut verstehen. Also einmal
über diesen
körperlichen Weg und dann über unsere Gehirnwellen, die das parasympathische Nervensystem aktivieren, unseren Vagusnerv, unsere Organe sich wieder regulieren, Hormone werden ausgeschüttet. Und wenn wir das regelmäßig machen, können wir natürlich auch einfach unsere Resilienz steigern und können auch in Situationen, wo es uns nicht gut geht, viel schneller drauf zurückgreifen, weil unser Gehirn sich sowas ja auch merkt. Genau.
Ich war ja bei dir, hatte mein Magic Moment, weil ihr müsst euch vorstellen, Raffaela hatte da nicht nur eine Klangschale, sondern wie viele Instrumente hattest du dabei?
Einige, wahrscheinlich 20, 30 aufwärts.
Absolut. Und man liegt, ihr müsst euch vorstellen, man hat eine Yoga-Session, man liegt in der Endentspannung. Und dann schließt man die Augen und Raffaela hat angefangen zu tönen, nenne ich es jetzt mal, oder die Instrumente zu benutzen. Und während sie das eine hat ausklingen lassen, hat sie das nächste Instrument angeschlagen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, hey, ich bin mitten in einem Klangschalenkonzert. Also es war wundervoll, es war so harmonisch. Also das muss man auf jeden Fall können, habe ich bei der nächsten Session gelernt, die nicht bei dir war, wo ich echt aufstehen wollte und gehen wollte, weil ich hatte so einen Druck in den Ohren, wie den man vom Fliegen kennt, war gar nicht gut. Also nur kurz noch dazu, also es kann auch einfach nicht jeder. Deswegen ist es, finde ich, auch wichtig, dann eine Ausbildung zu machen, wie bei dir zum Beispiel, weil ich jetzt auch das Gegenteil erlebt habe. Da denkt man, man ist Yoga-Lehrer und kann ein bisschen mit diesen großen Crystal Balls, diesen großen Klangschalen hantieren. Und es war sehr unangenehm. War sehr laut. Ich weiß nicht, vielleicht noch mit einem Satz, warum ist es manchmal unangenehm für einen?
Also kann natürlich auch verschiedene Gründe haben. Also manchmal ist es einfach ein Ton, der dich triggert, weil du ihn mit was verbindest. Also Töne sind ja auch angefangen vom Mutterleib, wo unser Gehörsinn auch schon ab der 16. Woche komplett ausgeprägt ist, also unser erster Sinn auch. Von da weg bist du ja auch geprägt von bestimmten Tönen und Geräuschen. Und das kann natürlich sein, einmal, dass da einfach eine Verbindung ist zu einer Emotion, die dich triggert in dem Moment, die was in dir auslöst. Aber gerade das, was du auch sagst, das ist manchmal auch einfach die Überreizung. Also was ich gerade schon gesagt habe, die Kunst liegt darin, weniger ist mehr. Unser Nervensystem braucht nicht viel, vor allem wenn es um Entspannung geht, braucht es sehr wenig. Und sehr wenig heißt auch ruhig, leise, entspannt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist was, was ich auch regelmäßig erlebe. Und das ist auch eine Rückmeldung, die oft kommt von Leuten, dass sie sagen, wow, ich war irgendwo und das hat einfach nur getrönt. Mhm. Das ist einfach die Verfehlung von vielleicht fehlt das Verständnis, vielleicht ist es auch die Unsicherheit, weil man da sitzt und man denkt, man muss ja jetzt auch was bieten, aber es ist einfach eine Überreizung. Also es ist tatsächlich einfach eine Überreizung und zu viel Information.
Und es war da für mich auch einfach zu laut, vielleicht auch nicht unbedingt mein Ton. Ich glaube, jeder Mensch hat ja vielleicht eine andere Tonlage.
Absolut.
So stelle ich mir das vor. Ja, wir müssen langsam zu Ende kommen, Raffaela. Ich könnte ja noch sehr lange mit dir sprechen. Mich würde noch interessieren, jetzt bist du ja wirklich jemand, der sehr achtsam mit sich selbst umgeht, schon lange und auch mit anderen Menschen. Hast du Rituale? Startest du besonders in den Tag? Startest du besonders in den Abend, in die Nacht? Gibt es da Rituale, die du hast?
Ich habe tatsächlich kein Klangritual für mich. Sorry, falls da jetzt ein paar irgendwie drauf gehofft haben. Aber weil es einfach mein Alltag ist, also es ist kein bewusstes Ritual. Mhm. Mein Alltag startet tatsächlich mit Kaffeemaschine anmachen, Cappuccino rauslassen.
Yeah, wie bei mir.
Türe aufreißen. Und für einen Moment einfach nur in die Natur gucken. Jetzt hier natürlich mit dem Garten, den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eichhörnchen vorbeikommt, ist recht hoch. Und einfach einen Moment wirklich nur Natur einatmen und einfach mit so einem Gefühl von Dankbarkeit in den Tag starten. Ich glaube, das ist so mein Ritual. Und den Klang bringe ich. Also wie gesagt, der ist eh jeden Tag mit drinnen automatisch. Deswegen ist das gar nichts mehr, was ich jetzt so ganz bewusst irgendwie mit einlade. Wenn ich aber Momente habe, wo es mir nicht gut geht oder so, dann ist es definitiv das erste Tool, nach dem ich greife. Oder wenn ich merke, heute ist ein stressiger Tag, ich setze mich 5 Minuten hin und mein Gehirn ist schon so drauf trainiert irgendwie. Da schaltet sofort den Schalter um und ich kann mich meistens mit hinlegen und dann spannen und schlafen. Und genau. Und schön. Ja.
Was wir noch gar nicht angesprochen haben, du hast wahrscheinlich schon gehofft, ich vergesse es. Nein, der Lifehack für die Birne. ist ja, wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen rumgescherzt. Wie habe ich es genannt? Binsenweisheit.
Binsenweisheit, stimmt.
Ja, so ein Lifehack für die Birne, eine Affirmation, ein Lebensmotto, ein Satz, wo du sagst, hat dir oft geholfen, durchzuhalten in schwierigen Situationen, in Situationen, wo du deine innere Resilienz hervorholen solltest. Oder wo du auch sagst, für uns vielleicht auch gut, wenn wir das wissen, was du da weißt.
Tatsächlich ist mir jetzt gerade was eingekommen, das mir vorhin in unserem Gespräch nicht eingefallen ist, aber das ist was ich ganz oft einlade, weil ich ja doch viel Entscheidungen treffen muss oder treffen möchte auch. Ich glaube, ich habe es auch mal in einem Podcast gehört. Ich habe ganz viel Podcasts gehört, die haben mich inspirieren zu lassen von Menschen. Das kann ich auch unglaublich nur empfehlen.
Also deswegen auch diesen Podcast weiterhören.
Unbedingt, unbedingt. Tatsächlich die Frage, was ist ein Worst-Case-Szenario? Und ich glaube, also das hat mir die letzten 2 Jahre, wo ich wirklich größere Entscheidungen auch mit meinem Brand, Sonnersound, mit den Instrumenten, mit dem Einkauf, also wo ja auch große Summen geflossen sind, jetzt auch mit dem neuen Studio, also wo ich wirklich viel in die Verantwortung gehen musste mit großen Entscheidungen, war immer so die Frage, was ist eigentlich das Worst-Case-Szenario? Also was kann dir denn schlimmstenfalls jetzt gerade passieren? Und wie schlimm ist das denn wirklich? Und meistens, es ist eigentlich nicht schlimm. Und was wir vorhin schon gesagt haben, sollte was nicht funktionieren, dann hast du es zumindest ausprobiert. Und selten gehen wir in irgendwelche Risiken ein, die uns komplett in den Abgrund ziehen würden, wenn wir scheitern würden damit. Also ich glaube, sich einfach mal fragen, was ist das Worst-Case-Szenario? Egal, ob das jetzt vor Leute hinstehen und reden ist,
oder ein 5000er besteigen.
Oder ein 5000er besteigen, genau.
Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben, der Raffaela, so, ich würde es mal so sagen, so Teenagerzeit, mit deinem Wissen von heute?
Ich glaube, ich würde dir sagen, du bist genau richtig, so wie du bist.
Schön.
Ja.
Kurz und knapp.
Ich glaube, das ist auch das Geheimrezept für heute, dass ich einfach ich selber bin und mich nicht mehr an irgendwas anpasse. Also ich versuche natürlich zu wachsen und eine gute Version von mir zu sein, aber weg von diesen, du musst so und so sein, um erfolgreich zu sein, du musst so und so sein, um ein Abi haben oder studieren, um was Karriere machen zu können oder dass du musst gut sprechen können, dass Menschen dir zuhören, sondern ich habe einfach gelernt, umso mehr ich einfach Raffaela bin, umso authentischer und nahbarer ich bin, umso mehr mögen mich, oder nicht umso mehr, aber genau so kommen Menschen zu mir und trauen sich eben auch, sich selber zu sein, und man ist auf einer Augenhöhe, man kommt besser in Verbindung mit den Menschen. Und das würde ich auf jeden Fall meinem jüngeren Ich sagen, du bist genau richtig, wie du bist, und vertrau dir und geh in die Welt raus, zeig dich.
Deine Vision, was steht jetzt an? Hast du schon angerissen? Paar Projekte, paar neue gibt es auch, also du bildest aus, hast ein eigenes Label, aber vorhin kam da noch irgendwie was mit einem Raum und du warst in Indien und hast irgendwie Lieferanten, die dir morgen ganz viele Instrumente schicken.
Ja, morgen kommt eine Tonic Langschein an, genau, ich hoffe. Last minute. Genau, es gibt einen neuen Raum ab 1. Mai in Säulen in München. Da freue ich mich sehr drauf. Es wird ein Showroom geben, es wird die Ausbildung dort geben und es wird wieder regelmäßige Sound-Sessions mit mir geben. Es wird so ein bisschen Community-Events geben und bei dem Rest mal schauen, was so ein bisschen kommt. Es gibt so ein paar Kreativprojekte, die nebenher noch passieren. Und Vision ist, weiter nachhaltig zu wachsen und den Klang einfach weiter in die Welt raustragen, Menschen bewegen, Menschen berühren, Menschen ermutigen, ihren Weg zu finden, ihren Weg zu gehen und im Idealfall vielleicht mit dem Begleiterklang. Genau.
Wie können wir dich erreichen?
Ihr könnt mich erreichen auf meiner Website www.raffaelasonner.com.
Ich verlinke es euch natürlich in den Shownotes. Mhm.
Genau, oder ansonsten über Instagram, auch Raffaela Sonner. Und bald gibt es auch noch einen Online-Shop, da arbeite ich auch gerade noch im Hintergrund dran, aber es ist ein neues Tool, dauert immer ein bisschen. Genau.
Dein Lieblingsinstrument?
Ah, schwere Frage. Hören Sie zu?
Ich habe eins.
Du hast eins? Welches? Ich bin gespannt.
Dieses Monochord. Finde ich unglaublich.
Ja, also Monochord schon ganz weit oben. Also
so ein Hackbrettverschnitt.
Absolut, absolut. Absolut, ja. Also Monochord ist auch bei mir ganz, ganz weit oben.
Was noch?
Ich tatsächlich ganz simpel und einfach, mich faszinieren Klangschalen, weil es tibetische Klangschalen, das Handwerk, ich habe es jetzt wieder in Indien auch gesehen, das ist einfach unglaublich fasziniert, wie viel Arbeit und Energie da drinnen steckt. Ich glaube, die meisten Leute können es sich nicht vorstellen. Und diese durch dieses ständige Hämmern, durch diese Handarbeit, das ist einfach so eine Dichte von diesem Metall, dieses Schwingen. Es gibt einfach kein anderes Instrument, wo so obertonreich ist, wo es so schwingt. Mich fasziniert es einfach immer wieder, auch wie es die Menschen abholt. Deswegen ganz einfach ganz vorne die Klangschalen, ganz simpel. Und Monochord-Gongs sind bei mir, es kommt ganz schnell danach.
Würdest du uns zum Abschluss eine Mini-Sound-Healing-Session geben?
Ja,
mit einer Klangschale oder mit dem Monochord?
Total gerne. Wir können auch beides kombinieren.
Machen
wir
das.
Yay. Klasse.
Schön. Raffaela sitzt inzwischen auf dem Boden. Das war toll. Also unsere beiden Lieblingsinstrumente vereint, Monochord und eine sehr große Klangschale. Wir haben beide wieder rote Bäckchen.
Ja. Stimmt.
Sehr schön. Raffaela, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Einblicke, für deine Ehrlichkeit. Ich habe zwischendurch Gänsehaut bekommen, zwischendurch sind mir Tränen gekommen. Also vielen Dank für deine Energie, für deine Zeit, für die Reise in die Welt der Klänge. Ganz, ganz toll, was du geschaffen hast, was du für dich selbst auch tust, finde ich auch toll. Also du hast total die Connection mit dir selbst und weißt, glaube ich, was deine Träume sind. Da können wir sehr viel von dir lernen. Und ich freue mich jetzt aufs Wochenende auf die Ausbildung hier und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, von Herzen danke auch an dich, Dani. Danke für dein Vertrauen, für die Einladung, fürs Zuhören, für die Fragen stellen und ja, vielen Dank, dass du mich auch siehst. Und ich freue mich ganz arg, dass du am Wochenende mit dabei bist. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und danke an alle fürs Zuhören.
Juhu!